Antipädagogik.
Der Podcast.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts.
Wir sind Sandra
und Amelie.
Beides Erzieherinnen und vor allem nur
Kollegen.
Durch unsere Arbeit gibt es natürlich immer wieder viele pädagogische Themen, die uns begegnen, beschäftigen oder berühren. Unser Podcast soll allerdings nicht als Ratgeber fungieren, eher als Austausch unter Kollegen und für alle Interessierte. Dabei fokussieren wir uns mehr auf die Praxis mit unseren Erfahrungen und eben auch unseren Meinungen. Natürlich freuen wir uns über einen regen Austausch mit euch.
Nachdem wir also beschlossen haben, diesen Podcast zu starten, hat es lange gedauert, bis wir dann wirklich an dem Punkt waren, eine Folge aufzunehmen. Das Thema dafür und eigentlich auch der Inhalt waren schon ziemlich klar, aber wir mussten uns etwas mit der Technik vertraut machen. Wir lernen noch, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir starten unsere erste Folge mit der Thematik Verantwortung in der Arbeit mit Kindern.
Und los geht's.
Nur als kleine Info am Rande. Diese Folge basiert auf einem tragischen Vorfall, den zwei andere Podcasterinnen in ihrem Format vorgestellt haben. Sandra, du bist damals auf deren Folge gestoßen und ich weiß noch ziemlich genau, wie du mir davon erzählt hast. Ich hatte den Eindruck, dass dich die Folge ganz schön mitgenommen und bewegt hat. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie du diese Folge empfunden hast und was bei dir beim Hören ausgelöst wurde.
Ja, als ich die Folge gehört habe, war das erste natürlich absolutes Entsetzen über das, was in diesem Fall passiert ist, weil es einfach ja das Schlimmste ist, was, glaube ich, einem Erzieher passieren kann. Dazu nachher mehr. Aber was für mich auch ein Problem war, war dann, als es lief ja immer weiter und ich war mit meinen Gefühlen so ein bisschen alleine und plötzlich wurde so geurteilt von Leuten, die einfach, so blöd das klingt, keine Ahnung haben von der Materie. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht. Nicht, weil ich glaube, dass damals keine Fehler gemacht worden sind, sondern ich hatte einfach das Gefühl, hey, you miss something. Ihr guckt nicht richtig hin. Ihr verurteilt. Mhm. Und im Nachhinein wurde mir klar, dass es ja ganz oft so ist, dass wir in der Gesellschaft ein ganz seltsames Bild abgeben. Also ich weiß nicht, wie oft ich Tante genannt wurde. Oder dieser klassische Witz mit der Kaffeetasse. Die jedem bei uns so, man darf wenn du nicht rumstehen. Oder ja,
glaube ich alle.
Genau, und lauf nicht mit der Kaffeetasse rum. Wobei ich denke, wann soll ich denn das sonst machen? So, Pausen sind ja nicht.
Im Büro wäre das natürlich überhaupt kein Kritikpunkt.
Da hast du auch einen Tisch, um es abzustellen. Also ich möchte meinen Kaffee vielleicht auch nicht auf den Kindertisch stellen. Also ich habe smarte Kids, die würden verstehen, dass sie da nicht rangehen sollen. Aber der ist immer noch heiß. Und da rennt einer gegen und der andere kriegt es irgendwie auf die Beine. Okay. Nee, also geht gar nicht. Und ich habe zwar irgendwann aufgehört, jedes einzelne Mal darauf einzugehen und zu sagen, hey, nee, so sind wir eigentlich nicht und das und das und das sind Inhalte von meinem Job. Aber es macht keinen Sinn. Und dadurch dachte ich, vielleicht wäre es sinniger, einen Podcast zu haben, wo es halt mal um Themen von Erziehern geht. Nicht nur um Sachen, die man in einem Buch nachschlagen kann, sondern um das, was halt jeden Tag in diesen Einrichtungen passiert. In Kitas, in Jugendeinrichtungen, was auch immer, wo auch immer wir uns hinbewegen werden. Ich würde jetzt gerne einfach mal erzählen, um was es in diesem Fall ging und warum mich das so bewegt hat. Kurz vorab, ich habe mich entschlossen, nicht alle Details und auch keine Namen wiederzugeben. Es ist schon viel Zeit seitdem vergangen und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier noch Wunden aufzureißen. Es ist der Albtraum für alle und eine unausgesprochene Angst, die nun plötzlich zur Realität wurde. Im Dezember 2010 geht eine Kindergruppe von ihrer Einrichtung, einer Kita mit etwas mehr über 80 Plätzen, zum sogenannten Garagenplatz, der ungefähr 200 Meter entfernt ist. Hier können die Kinder im frischen Schnee spielen und herumtoben. Für den Weg braucht man so in etwa 5 bis 10 Minuten, mit 26 Kindern in fast allen Kindergartenaltersgruppen im Schlepptau vermutlich etwas länger. 5 Erwachsene begleiten sie, aufgeteilt jeweils vorn, hinten und in der Mitte, um die wuseligen Kinder im Blick zu behalten. Bis hier ist an der Szene noch nichts ungewöhnlich und oft begegnet man diesen Gruppen am Vormittag. Gut 2 Stunden später steht in den Gesichtern der Erwachsenen allerdings der blanke Horror. Und 2 der Kinder müssen im Krankenhaus behandelt werden. Eines davon stirbt 9 Tage später. Mit der Frage, wie es dazu kommen konnte, beschäftigen sich danach Gutachter, Anwälte und Richter und die Presse. Medien und eigentlich auch jeder, der davon hörte. Es wurde über Berufserfahrung diskutiert, über die Frage, wie 5 Erwachsene 2 Kinder verlieren konnten und was hätte alles besser gemacht werden können oder müssen. Fakt ist, es waren nur 2 ausgebildete Erzieherinnen für die Gruppen zuständig, gemeinsam mit einer Schülerpraktikantin, einer Auszubildenden und einer Aushilfskraft, die in der Küche und bei anfallenden Arbeiten wie der Wäsche hilft oder eben einen Ausflug begleitete. Sie sind mit 26 Kindern unterwegs, im Winter also eher 26 kleinen Michelin-Männchen. Auf dem Hinweg waren die Kinder zu 2 in einer Reihe gelaufen, begleitet vorne, hinten und in der Mitte von den Erwachsenen. Auf dem Rückweg sind die Kinder aufgekratzt. Sie müssen sich nicht mehr an den Händen fassen wegen den nassen Handschuhen. Und sie laufen auch nicht in 2er-Paaren. Wer schon mal versucht hat, eine Kindergruppe im Wusinn zu zählen, weiß, dass es jetzt kritisch wird. Die Kolleginnen meinen, sie hätten beim Losgehen beide gezählt und wären bei 26 angekommen. Erst zurück in der Kita wird klar, dass 2 Kinder fehlen. Im Haus und auf dem Gelände wird sofort gesucht. Und dann gehen die beiden Praktikanten zurück zum Garagenplatz. Dort finden sie die beiden vermissten 2 Jahre alten Mädchen. Hinter dem Platz ist ein Abhang, der in eine Tongrube führt, die mit eiskaltem Wasser gefüllt ist. Und wegen eines Frischwasserzulaufs nicht ganz zugefroren. Ein Mädchen hält sich noch am Ufer fest, das andere treibt leblos im Wasser. Während eine Praktikantin Hilfe holt, schafft die andere, das Kind vom Ufer aus dem Wasser zu ziehen. Für das 2. Mädchen fehlt ihr aber die Kraft. Als sie dann aus dem Wasser geholt wird, ist sie blau angelaufen und atmet nicht mehr.
Ganz schön übel, ne?
Genau, und das hat mich erstmal sehr getroffen, als ich das gehört habe. Wie geht's dir, als ich dir davon erzählt habe? Oder wie ging es dir?
Ja, ich glaube, am Anfang habe ich mir da noch gar nicht so, also habe ich da noch gar nicht so viele Gedanken verschwendet, sondern es war erstmal so, ah, okay. Und kurze Zeit später habe ich ja selber dann diese Folge mir angehört, um zu wissen, was du genau meinst, weil da liegen ja schon nochmal Welten dazwischen, zwischen deiner Meinung und das, was man so selber hört.
Man muss auch sagen, ich finde, die Folge ist also sehr schön erzählt. Also schön, so schön, wie man das erzählen kann. Es ist sehr ergreifend erzählt. Das muss man wirklich zugutehalten.
Ja, nachdem ich die Folge dann gehört habe, wusste ich sofort, was du meinst. Also wirklich sehr emotionsgeladen und sehr klein detailliert. Und es macht was mit einem.
Ja. Vor allen Dingen, glaube ich, weil es so schrecklich ist, weil es halt nicht um irgendeine Kleinigkeit geht.
Ja. Und was ist danach passiert?
Es wurde natürlich gründlich aufgearbeitet. Zum einen natürlich auch strafrechtlich. Die beiden Erzieherinnen sind wegen fahrlässiger Tötung zu Freiheitsstrafen von 11 bzw. 10 Monaten verurteilt worden, weil sie das Fehlen der beiden 2-Jährigen erst nach der Rückkehr in der Kita benannt hatten. Das Gericht kritisierte vor allem die Auswahl des Spielortes als grob fahrlässig, weil den Erzieherinnen nicht bekannt war, dass eine Tongrube in der Nähe war. Und, das muss man sich vielleicht auch gefallen lassen, vor dem Rückweg in die Kita habe es kein geordnetes Sammeln gegeben und es wurde auch nicht laut abgezählt. Auch wenn die Erzieher weiterhin darauf beharren, dass sie die Gruppe vorm Abmarsch vollständig gezählt hatten.
Wurde jetzt relativ häufig der Begriff fahrlässig in den Raum geworfen. Vielleicht können wir ganz kurz erklären, was fahrlässiges Handeln überhaupt bedeutet. Und zwar, der Begriff Fahrlässigkeit oder fahrlässiges Handeln bedeutet, dass eine Person, welche es an der nötigen Sorgfalt und Umsichtigkeit fehlen lässt, fahrlässig handelt.
Also nicht genug aufpasst.
Genau.
Kannst du dich an eine Situation oder an mehrere, wer weiß,
wer weiß,
daran erinnern, wo du vielleicht fahrlässig gehandelt hast?
Also jetzt spontan würde mir jetzt keine Situation einfallen, in der ich fahrlässig gehandelt habe. Aber ich habe das auch schon während meiner Ausbildungszeit mitbekommen. Und zwar waren wir zu 2 mit, lass mich lügen, 15, 16 Kindern auf dem Spielplatz bei uns direkt um die Ecke. Und war alles super. Und dann wollten wir eben nach Hause,
nach Hause, genau. Wir wollten natürlich dann zur Kita, weil
so verbunden ist man.
Weil das Mittagessen eben fertig war. Und wir haben auch durchgezählt und standen am Ausgang und es haben halt noch zwei Kinder gefehlt. Die haben sich hinten in der Ecke versteckt noch und haben es halt nicht mitbekommen. Und dann haben wir uns kurz drüber unterhalten eben, was wir jetzt machen mit den Kindern, wie man das halt so macht. Und meine Kollegin damals hatte die glorreiche Idee, wir lassen die jetzt einfach da warten und laufen schon mal kurz los. Vielleicht merken sie ja dann was.
Auf dem öffentlichen Spielplatz.
Genau.
Grandios.
Und ja, ich fand es auch richtig übel. Und ich meine, ich war noch in der Ausbildung, aber ich war zum Glück da echt schnell hinterher und habe gemeint, ja nee, ich gehe die jetzt holen. Aber es war dann auch, also es war richtig unschön vom Gefühl her. So, ich meine, ja, ich hatte, also das war ja noch nicht so, dass die weg waren und wir sie verloren hätten. Wir wussten ja, dass die da sind. Aber mit der Macht zu spielen und das in Kauf zu nehmen, dass man das eventuell so handhaben könnte, finde ich, geht halt gar nicht. Und das Lustige ist, später hatten wir darüber nochmal geredet und dann meinte sie zu mir, dass das nur ein Test war, wie ich darauf reagiere. Ich habe den Test bestanden.
Ja, selbst wenn es ein Test ist, also ich finde ja auch, als Auszubildender bist du ja im Lernen, aber auch allein der Gedanke zu sagen, ihr lernt jetzt was, weil ich euch allein lasse und die vielleicht dann realisieren, ich meine, in deinem Fall hast du gesagt, wahrscheinlich haben die nicht mal mitbekommen, dass ihr geht, was das für Ängste auslöst. Also das ist ja nichts, wo du sagst, ach na ja, das fällt dir nicht auf, sondern plötzlich bist du da alleine und die Leute, die auf dich aufpassen sollen, sind weg. Ich weiß nicht, wie Kinder dann reagieren. Also ob jedes Kind dann so sagt, ach, ich bin jetzt ganz ruhig, ich suche mir mal den nächsten Laden.
Cool, ne? Genau. Schon.
Ich weiß natürlich die Telefonnummer meiner Kita auswendig, ich rufe da mal nebenan.
Oder den Weg ganz alleine.
Genau. Oder ob man dann kopflos, weinend doch auf die Straße läuft und angefahren wird.
Ich meine, das einzige Gute war, direkt daneben ist die Polizei. Kurzer Weg.
Wenn sie soweit denken.
Also, das weiß man nicht, ne? Also hätte ordentlich böse enden können. Ziemlich sicher.
Und da ist ja schon fast gar nicht mehr Fahrlässigkeit, ist ja schon fast ein Vorsatz hinter.
Absolut.
Also es gibt wahrscheinlich einige Kollegen, die auch manchmal seltsam sind. Was mich in dem Fall aber auch sehr berührt hat, war dann diese Formulierung, du hast gerade so schön gesagt, die haben das nicht mitgekriegt. In dem Podcast wurde halt, oder nicht nur da, auch in den Zeitungsartikeln fiel dann das Wort, die beiden Kinder hätten sich davon stibitzt.
Das ist mir auch richtig aufgestoßen, dieses Wort.
Sie sind 2 Jahre alt und sie haben genau das gemacht, was Kinder tun mit 2 Jahren. Sie haben sich die Welt erobert und es ist unsere Aufgabe zu sagen, ich habe einen Blick auf die.
Und gebe euch den Rahmen, den ihr dafür braucht, ne?
Und auch den Schutz. Und ich habe halt vielleicht auch ein doppeltes Auge, weil ich weiß, ihr seid 2 Jahre und ihr wisst nicht mal ansatzweise, wie gefährlich die Welt ist. Weil ja eben nicht mal, sie haben ja keine 2 Jahre Lebenserfahrung. Das erste Jahr davon bist man ja eigentlich noch ziemlich Kinderwagen-tragelastig. Da hat man noch gar keine Idee davon, oh, da ist ein Abhang, da falle ich runter.
Ich kenne das Wohnzimmer und die Picknickdecke, mit der ich mit Mama auf den Spielplatz gehe.
Die auch immer um mich herumläuft, weil ich noch so klein und zerbrechlich bin. So, also da war ich wirklich so wahnsinnig wütend drüber, einfach ein Kind zu unterstellen, also einen Vorsatz zu unterstellen, die wollten nicht zurück in die Kita.
Voller Absicht.
Und selbst wenn, also ich erkenne auch Kinder, also klar, Kinder werden abgeholt, ich will nicht mit nach Hause oder sie verstecken sich dann. Aber auch der Vorsatz, das ist ein Kind.
Und
die
es
dürfen
ist
das.
In einem geschützten Rahmen. Es ist auf dem Kita-Gelände im Normalfall.
Und sie dürfen es einfach, also auch wenn sie es auf dem Spielplatz mit der Mama sagen, ich will jetzt aber nicht, das Kind ist nicht in der Bringepflicht.
Ja.
Na klar, es ist ätzend und ich verstehe auch, dass man sagt, boah, ich habe da keinen Bock drauf. Aber prinzipiell ist es nicht so, dass man sagen könnte, ich kann da jetzt an die Vernunft appellieren.
Nicht in dem Alter, definitiv nicht.
Ich glaube nicht, dass Kinder einem überhaupt Sorgen bereiten wollen. Also ich unterstelle Kindern einfach nicht, dass sie das im Blick haben. Du machst dir Sorgen. Ich erinnere mich tatsächlich dran, da waren wir schon 10 Jahre oder so. Da sind wir bei uns, wir hatten direkt gegenüber einen Park. Und wir haben da gespielt. War total cool. Und wir sollten uns aber regelmäßig melden, einfach Hallo sagen und um 8 zu Hause sein. Ich habe extra eine Uhr gekriegt. Und wir sind aber nicht in den Park gegangen, sondern quasi, wenn man durch ein Haus bei uns durchlief, gab es einen Spielplatz.
Du kleiner Rebell.
Im Endeffekt waren wir viel länger weg. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Es war dann im Sommer halt schon 10. Und meine Mutter und auch die Mutter meiner Freundin, die sind Amok gelaufen. Hm. Und ich weiß noch, was für einen riesen Ärger ich gekriegt habe. Und ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass meine Mutter Sorgen hat. Ich habe gewusst, ich werde Ärger kriegen. So weit war ich.
Ja, aber es ist der Fokus auf Ärger. Es ist nicht. Genau. Mama hat sich Sorgen gemacht und fand und ist deswegen so emotional, sondern wenn es nur ein, es gibt Ärger.
Genau, ich habe ja was falsch gemacht, dass sie aber da stand und gesagt hat, ey Mäuschen, du warst einfach mal 4 Stunden weg. Und wir wussten nicht wo, du warst nicht am Platz, wo du sein solltest. Also sie hat bei weitem nicht so diskret, also so diskret war sie nicht. Das durchaus, nennen wir es energischer, mitgeteilt. Aber für mich war wirklich nie klar, oder bis zu dem Moment, ach, das sind Sorgen. So, das war da das Erste, was ich gemerkt habe, so, Mist.
Klick.
Ich glaube halt, dass Erwachsene einfach in dem Moment, also in dem vielleicht nicht, aber in dem Moment, wo es um Kita-Kinder geht, sind wir als Aufsichtspersonen einfach in der Pflicht, ihnen beim Erkunden zu helfen und sie zu schützen. Und für mich steht hier nicht nur der Erzieher oder die Leitung in Verantwortung, sondern vor allen Dingen auch die Politik.
Definitiv. Also allein wenn du dir überlegst.
Das ist übrigens der Stuhl von Amelie.
Ja, der ist ein bisschen laut. IKEA.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Schwedische Möbelhaus.
Vielleicht kriegen wir Rabatt beim nächsten Einkauf. Obwohl, war jetzt nicht so positiv, ne? Er knuscht. Es ist der Stuhl.
Aber sie sind sehr bequem.
Ja, verhältnismäßig. Jetzt habe ich den Faden verloren vor IKEA.
Aber ich hatte gerade, ich war gerade bei dem, dass ich glaube, dass halt auch die Politik.
Du gibst der Politik die Schuld.
Zumindest eine Verantwortung.
Ja, gut, Schuld ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Letztendlich erschwert uns Erziehern einfach der enorme Personalschlüssel unseren Alltag, ne? Ich meine, der dramatische Unfall ist einfach durch diesen miserablen Personalschlüssel zustande gekommen, ne? Ich habe ein bisschen recherchiert und da ist mir relativ schnell deutlich geworden, dass innerhalb der Bundesländer in Deutschland krasse Unterschiede für diese Berechnung gibt.
Wie kommt sowas?
Ja, frage ich mich auch immer. Vor allem ist es super erschreckend für uns, die damit arbeiten müssen, zu sehen, wie differenziert wird. Und es ist einfach nicht greifbar, ne? Ich meine, wie kann es sein, dass laut aktuellem Stand, also 2019 ist der aktuellste Stand, der Standard zum Beispiel in Bremen bei 3,0 Kindern pro Erzieher liegt, während der in Mecklenburg-Vorpommern bei 6,0 liegt. Und das alles bei Kindern unter 3 Jahren.
Also das heißt, in Bremen würde ich mit 3 Kindern pro Erwachsenen arbeiten unter 3 Jahre. Und in Mecklenburg-Vorpommern habe ich 6. Genau. Das heißt, es könnte sein, dass ich 6 Einjährige habe, alleine.
Genau.
Okay.
Auch gerade nochmal in Bezug auf den Unfall damals. Also der Unfall liegt jetzt 12 Jahre zurück und da stellt sich natürlich die Frage, ob durch dieses Unglück zumindest ein Lerneffekt entstanden ist. In Brandenburg zum Beispiel lag der Betreuungsschlüssel in der Krippe bei 7 Kindern pro Erzieher. Also vor 12 Jahren, 2010 müsste das gewesen sein. Wir erinnern uns, dass 5 Betreuer auf 26 Kinder an diesem Tag unterwegs waren. Man muss nicht gut in Mathe sein, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, um zu merken, dass das mathematisch absolut nicht aufgeht. Aber wie man so schön sagt, es muss erst was passieren, bevor eine Konsequenz daraus entsteht. Jetzt stellt sich natürlich uns die Frage, wurden daraus Rückschlüsse gezogen, seit der Unfall 2010 war? Ja. Im Jahr 2014 ist der Personalschlüssel auf 6 Kinder pro Erzieher gesunken. Und letztlich seit 2019 liegt er bei 5,5 Kindern. Ein absoluter Fortschritt und dennoch ist diese Berechnung nicht zufriedenstellend. Jeder Erzieher kann, denke ich, unterschreiben, wie auslastend diese hohe Kinderanzahl im Alltag ständig ist. Und dabei wurde noch nicht einmal berücksichtigt, was passiert, wenn Kollegen krank sind oder im Urlaub.
Ich muss auch gerade sagen, du hast 7 und jetzt 5,5, das heißt 1,5 Kinder weniger.
Ist ein Witz. Wenn man es so nimmt, ist es ein Witz. Es ist ein Riesenschritt. Also pro Jahr, da werden immer so 0,1, 0,2 weggenommen. Im Verhältnis ist es ein großer Schritt, aber in der Gesamtsumme natürlich nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, also ich habe Kinder, wenn da eins von fehlt, also da ist dann eins, wo du sagst, ja gut, ob es da ist oder nicht, das merkt keiner, weil die absolut autark sind, gut laufen, ihr Ding machen, wenig Hilfe und Unterstützung brauchen. Und dann habe ich aber Kinder, die halt viel Unterstützung brauchen oder auch einfach eine Begleitung, wo man halt gucken muss, weil das die Kinder sind, die die Welt halt noch erobern. Und da denke ich mir, ja schön, wenn ich dann halt statt 7, 5,5 Kinder habe, die alle gerade der Meinung sind, okay, ich kann auf 2 Beinen laufen, let's rock it. Ich sehe das bei uns im Garten mit diesen riesigen Steinen, die springen da runter. Du musst immer einen Blick irgendwie haben. Oder beim Rutschen, dass da nicht noch einer unten drunter liegt. Da ist 1,5 Kinder einfach ein Witz. In 12 Jahren vor allen Dingen. In 12 Jahren. Wir reden hier nicht davon, dass man sagt, oh, wir haben jetzt so viele Erzieher im Burnout. Da ist ein Kind gestorben.
Ja.
Und die Reaktion war, 12 Jahre später zu sagen, naja, dann hast du halt ein Kind weniger.
Ja, das ist ein Witz, definitiv. Ist dir schon mal etwas Derartiges in deiner beruflichen Laufbahn passiert?
Ein Kind zu verlieren?
Ja.
Muss ich das jetzt zugeben? Mir ist tatsächlich sowas Ähnliches passiert.
Und offensichtlich nicht ganz so dramatisch, weil du arbeitest noch als meine Kollegin.
Ja, ich habe keinen Eintrag im Führungszeugnis. Und ich bin auch tatsächlich, muss ich sagen, nicht vollends schuld. Also ich würde es nicht ganz abnehmen. Ich war damals in der Krippe gewesen. Wir hatten auch bestimmt 20 Kinder. Und ich hatte die ABM-Kraft mit drin, ich glaube 2 sogar. Und dann war nur ich noch da. Also das war auch ein Witz. Und wir sind halt rausgegangen und waren im Garten und damals wurde dieser Garten, der musste ja besonders schön sein, da waren Bauarbeiter und haben den renoviert. Und es war abgesperrt mit so einem Flatterband, was kein Kind je interessiert hat.
Das ist aber auch der Klassiker, ne? Wir greifen zum Flatterband,
ja.
Wir sind alle ab, keiner geht da drauf.
Vor allem so auf 1 Meter Höhe, wo du denkst, das Kind ist aber nur 50 Zentimeter, aber gut, ist okay.
Lassen wir so stehen, ne?
Und beim Reingehen habe ich schon gemerkt, also ich musste halt auch einmal hinten durch die Kita und dann durch den ganzen Elementarbereich im Haus, um wieder in meine Krippe zu kommen, weil ich halt nicht an meinen Eingang kam. Und ich habe dann an der Tür zur Krippe gestanden und war dann so zähl. Okay, hier stimmt was nicht. Bin zurück, weil ich dachte, es kann natürlich sein, dass ich auf diesem Weg durch das Haus das Kind verloren habe. Weil da waren ja Gruppenräume, also auch, es waren gar keine Gruppenräume mehr, es waren auch schon Themenräume, wo ich dachte, naja, dass der irgendwie rechts oder links in so einen Raum reinfällt.
Geht schnell, ne?
Irgendwas passiert.
Ist aufregend, man schaut rein.
Bis dahin ging es mir auch noch gar nicht so schlecht.
Ja.
Als dann klar war, okay, nope, Garten, da wurde mir schon schlechter. Dann bin ich halt raus und dann sah ich nur, dass, dann bin ich halt raus. Bin auch zu den Bauarbeitern und meinte, ist hier noch ein Kind? Habt ihr das irgendwie? Weil die haben halt auch mit Bagger gearbeitet, mit so einem winzigen Bagger. Dachte, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Kind da steht und, Bagger.
Voll aufregend.
Und die meinen, ach, so ein Kleiner, ja, der ist da vorhin durchs Tor gelaufen.
Was?
Und, ja, und ich war nur so, wie durchs Tor gelaufen? Und der, ja, als ich rein bin, wollte der raus.
Und dann dachte der,
der hat den rausgelassen.
Das muss so.
Ja, der hat den einfach, der hat das Tor aufgemacht und hat den rausgelassen. Und ich bin dann halt raus aus diesem Tor und dann kam mir tatsächlich unser Streifenpolizist, den wir da immer hatten in dem Karree, ein sozialer Brennpunkt, manchmal hilft es, mit dem Jungen entgegen. Und ich gucke den an und ich war nur so, wie ist das gerade passiert? Und es war wohl tatsächlich so, dass der halt sich den Bagger angeguckt hat, als wir rein sind. Da hat der halt getrötet, daran habe ich mich auch noch erinnert. Der hat halt so, dude. Und dann musste er sich umgedreht haben. Und dann sind wir halt rein. Ich war vorne, die anderen Kollegen waren halt hinten.
Hat sich auch mutwillig wegstibbelt.
Genau, und er hat natürlich unter vollen Vorsatz gedacht, boah, die Erzieherin kriegt jetzt mal ein paar graue Haare.
Und hat's funktioniert? Ich würde sagen, nein.
Ich habe wirklich gelitten. Also ich musste auch lange, wie gesagt, natürlich muss ich mir eine Schuld mit einräumen. Ich war die einzige Erzieherin. Im Nachhinein denke ich mir, warum war ich die einzige Erzieherin?
Ja.
Und war es überhaupt richtig gesichert? Also wie kann das sein, A, mit diesem Flatterband, heute würde ich das niemals und da kein Aufständen mehr durchgehen lassen. Mhm. Ich würde immer sagen, da muss ein Zaun her. Weil der ist wirklich, beim Reingehen hat man es gesehen, der ist drunter durchgelaufen. Seine Haare berührten das Band noch. So, mhm. Der war halt klein, der war physisch klein.
Wie alt war das Kind?
Grippe. Was wird der gewesen? 2?
Also so wie in unserem Fall.
Genau, also deswegen sage ich ja, ich unterstelle dem nichts. Der hat diesen Bagger gesehen, nur deswegen sind wir rausgegangen, weil der so cool ist. Aber dann hast du halt da so einen Menschen, der hat sich schwere Vorwürfe dann auch gemacht, wo er meinte, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Ich dachte halt so wie auf jedem Spielplatz, der will noch zu Mama. Mhm. Dass da halt keine Mama war.
Hat einmal nicht weiter drüber nachgedacht.
Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, im Garten ist mir das auch schon passiert. Ich muss aber auch sagen, für mich war damals nur der Garten möglich. Mhm. Also ich wäre jetzt unter der Konstellation nicht auf den Gedanken gekommen, zu sagen, ich mache einen Ausflug. Wie siehst du das?
Ja, stellt sich natürlich die Frage, warum machen die einen Ausflug? Also ich muss dazu sagen, ich finde Ausflüge super wichtig für die Kinder und sehe da auch absolut einen Mehrwert, sei es wegen Verkehrserziehung, äußerliche Eindrücke aufnehmen, Konzentration schulen. Könnte ich jetzt zigtausend aufzählen? Ich glaube, ich lasse das einfach jetzt mal so stehen.
Ich glaube, die meisten, die zuhören, haben eine Idee davon. Ja. Vielleicht gehen wir damit auch mal drauf ein, wie wichtig Blümchen und Steine am Rand sind für ein Kind.
Genau.
Jedes einzelne Blümchen und jeder Stein.
Und da fragt man sich natürlich auch, warum muss man auf Biegen und Brechen einen Ausflug machen? Ich meine, die waren unterbesetzt. Also ich weiß nicht, ich bin auch häufig unterbesetzt gewesen und ich wäre nie auf die Idee gekommen, genau dann mir die Arbeit zu machen, einen Ausflug zu machen.
Vor allen Dingen mit dieser Masse. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, Pfingstmontag hast und statt 26 hast du dann vielleicht nur 13 und gehst mit 5 Leuten los.
Ja.
Dann kannst du das vielleicht nochmal anders abschätzen, weil du sagst, also die 13, die sehe ich in einem Blick, wenn die vor mir laufen. 26 ist echt viel.
Und zumal das Wetter ja auch total bescheiden war, ne? Also, es hat geschneit, richtig?
Auf jeden Fall lag Schnee. Also schnell laufen war wohl nicht, gehe ich von aus.
Ja, also da überlege ich halt auch zweimal, ob ich mir den Akt noch mache.
Mit Ein- und Ausziehen allein
und
schon.
Auch gerade, weil die Kita, wir hatten das mal recherchiert gehabt, die haben einen total schönen Garten, auch weitläufig eigentlich, wo eigentlich gar nicht der Bedarf war, das Kita-Gelände verlassen zu müssen.
Mhm.
So. Ja. Also ich verstehe auch, also ich gehe auch gerne bei schlechtem Wetter raus, aber dann beschränke ich das halt auf den Garten.
Ja, und wie gesagt, für mich ist halt Personal ein großes Thema, zu sagen, wie wichtig ist es? Ich meine, in dem Fall muss man auch gucken, es waren halt nicht die Vorschulkinder, es waren Krippenkinder.
2.
Naja, auch die andere Gruppe, also das war ja eine Elementargruppe und eine Krippengruppe. Das waren einfach kleine Kinder. Es waren halt nicht 26, ich meine, unsere haben gerade ihren Ausflug hinter sich gehabt. Das sind dann auch 22 Kinder mit 3 Erwachsenen. Aber abgesehen davon, dass sie im Bus hin und her gekarrt worden sind, sind es einfach auch Vorschulkinder. Die wissen, auf was es ankommt.
Ja. Ich meine, ich arbeite ja in der Krippe mit den 1- bis 3-Jährigen. Und wir machen nicht richtig Ausflüge, aber wir gehen gerne so im Kiez spazieren und erkunden die S-Bahn und keine Ahnung, was da so uns alles begegnet. Und in der Regel sind wir da mindestens zu dritt mit 13 Kindern. Mhm. Also ein ganz anderer Schlüssel. Ich glaube, zu zweit würden wir das auch uns gar nicht unbedingt zutrauen.
Und ihr habt für die Kleinen ja auch oft diesen Wagen, oder?
Genau.
Und das ist ja dann auch nochmal eine andere Sicherheit.
Genau, also gerade die Flitzpiepen können wir da gut reinsetzen und abhauen können sie halt nicht dadurch.
Ja, ich denke halt auch gerade drüber nach, wenn du halt diese 26 Kinder hast, also selbst in der Schule, selbst in der Oberstufe erinnere ich mich dran, du musstest ja trotzdem irgendwie nebeneinander herlaufen, also wir mussten trotzdem in einer Zweiergruppe, mussten uns dann nicht mehr anfassen, aber nebeneinander herlaufen und also da gehen Lücken auf.
Ja.
Also irgendeiner läuft immer langsam, irgendeiner läuft schnell. Da ist es, glaube ich, schwierig, so ein Tempo für alle zu finden, wenn du halt Krippenkinder hast.
Ja. Bei mir müssen die auch immer in Zweier reinlaufen. Manchmal dürfen sie auch zu dritt laufen, wenn es die Zahl nicht anders hergibt.
Und wenn Amelie einen ganz freundlichen Tag
hat. Wenn ich ganz gut drauf bin, dürfen sie auch das. Wir haben dann halt auf dem Weg so bestimmte Punkte, die super unbedenklich sind. Da dürfen sie sich loslassen. Dann machen wir immer Laternenrennen. Mhm. Und das ist dann auch immer, ich renne vor. Ich bin, glaube ich, die Einzige aus meinem Team, die Bock drauf hat, da selber mitzurennen. Ich renne zur nächsten Laterne oder auch mal zwei Laternen. Und wer möchte, rennt dann mit. Und hinten sind dann halt die anderen.
Aber das würdest du halt jetzt auch nicht machen, wenn es statt 13 20 wären. Dann überlegt man sich das vielleicht, weil wenn dann nur einer mitlaufen möchte, haben die anderen zu zweit plötzlich 19.
Genau, und ich denke auch sehr krass darüber nach, wer wen anfassen muss. Also ich mache das meistens, dass ein großes Kind oder ein größeres Kind eher ein kleines anfasst. Mhm. Und schau auch, der träumt so ein bisschen, der kriegt jetzt nicht gleich noch einen Träumer an die Hand.
Ja, na, es ist ja auch unfair. Ich finde, man muss extrem gucken bei Krippenkindern, wie ihr Entwicklungsstand ist. Zwischen 1 und 1 liegen Welten, zwischen 2 und 2 liegen Welten. Ja. Und ich habe gerade tatsächlich im Kopf gehabt, wir hatten ja letztes Jahr so einen typischen Laternenlauf. Und ich weiß, dass ich mit meiner Kollegin, wir sind ganz hinten gelaufen, oder mit einer Kollegin, weil einfach klar war, vorne müssen Leute laufen, hinten müssen Leute laufen. Hm. Und wir waren wirklich die Letzten. Also so die Letzten, dass ich froh war, dass wir einen Plan hatten, weil die anderen waren weg.
Direkt verloren, oder?
Ja, also irgendwie, weiß ich, an der ersten Kurve setzte sich ein Kind bockig hin und sagte, er hat keinen Bock mehr auf den Kram.
Und du hast es gefühlt. Ich habe auch keinen Bock mehr.
So in etwa. Dachte mir, ja, nach 10 Stunden sehe ich das genau wie du.
Gott, bin ich froh, dass ich da nicht dabei war und wir unseren eigenen Lauf hatten.
Es war ja eigentlich total schön, aber der war halt, die Laterne war nicht, hat nicht richtig gehalten, hat dir das Licht geflackert. Es war einfach alles doof. Dann hatte der sich wieder eingekriegt, weil wir einen Ersatzlaternenstab hatten. Da waren die anderen einfach weg und wir sind dann, also meine Kollege und ich, wir haben alle Laternenlieder geschmettert, die wir hatten, mit diesen drei Müttern tatsächlich und diesen 4 Kindern den Weg lang gelaufen.
Schöne kleine Gruppe, oder?
Ja, also die Mütter haben sich immer nicht mehr eingekriegt, weil wir halt jedes Laternenlied angestimmt haben auf dem ganzen Weg. Zwischendurch wurde da mal kurz gewartet, aber so lange warten ging halt auch nicht. Das heißt, die erste Gruppe lief schon wieder vor, die mittlere hat auf uns gewartet. Aber die lief quasi schon los, als sie uns sahen. Nun waren wir halt auch nicht schnell. Ja, ich glaube, solche Sachen sind wirklich, ist es schwierig, in so einen Gruppen zu laufen. Egal in welcher Altersstufe.
Ja.
Und ich sehe einfach nicht 26 Kinder so laufen, dass ich den Überblick habe. Ich würde wahrscheinlich, für mich gesprochen jetzt, das wäre ein positives Raten. Das werden schon 26 sein.
Hoffentlich.
Ja, genau.
Ja, und vor allem auch Praktikanten, ne? Also ich habe ja das große Glück, dass ich mit 3 ausgelernten Erziehern zusammenarbeite, aber wir haben natürlich auch ständig mal Praktikanten bei uns, ne? Und in dem vorher genannten Fall war ja die Rede von 5 Betreuern. Nochmal zur Erinnerung, davon war eine Praktikantin, es gab eine Auszubildende und eine Eurokraft. Zu den anerkannten Erziehern natürlich. Man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, inwieweit die wirklich eine Hilfe waren, ne? Also es gibt ja Pflichtpraktikanten und freiwillige Praktikanten. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Und ich meine, Butter bei die Fische. Ganz häufig werden eben Praktikanten einfach als günstige Hilfskräfte ohne Erfahrung oder Qualifikation gesehen, ne? Und eingesetzt. Denn sie haben natürlich keine oder wenig Verantwortung und Erfahrung. Und sie kennen die Kinder oft nicht gut genug und können diese noch nicht einschätzen.
Und das wird aber oft halt nicht gesehen, sondern du bist ja nicht allein.
Genau, sie werden voll in den Personalschlüssel, also natürlich nicht offiziell, sondern unter der Hand mit eingerechnet. Und so, es wird dann immer gesagt, du hast ja den und den.
Ja, du bist ja nicht alleine. Dabei, wie du sagst, haben die das große Ganze vielleicht gar nicht im Blick oder sind auch, was mir gerade einfällt, Praktikanten sind ja auch selten 5 Tage die Woche da. Also oft haben die ja Schultage noch. Das heißt, die sind gar nicht so im Blick mit, was da gerade alles abgeht.
Stimmt. Und ich meine, ganz ehrlich, jede Kindergruppe oder auch jede Kinderdynamik ist ja unterschiedlich. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, die sofort zu durchblicken. Wie soll das ein Praktikant dann machen, ne?
Man muss ja auch sagen, das Maß der gebotenen Aufsichtspflicht richtet sich ja auch immer nach Alter, Eigenart und Charakter des Kindes. Und muss man halt gucken, inwieweit man den Praktikanten da einsetzen kann.
Was man einfach zumuten kann.
Genau, und zumuten kann.
Also bist du pro Praktikanten oder eher nicht?
Ja, ich bin pro Praktikant, aber es muss halt den Rahmen geben, dass die ordentlich angeleitet werden können, dass die ordentlich informiert werden können. Und natürlich ist es kein Ersatz für eine pädagogische Fachkraft, sondern ein Zusatz.
Genau, ich finde, sie dürfen nicht mit, auch nicht unter der Hand mit einberechnet werden, sondern für mich ist dann auch, ich habe gerne den im Kopf, Praktikanten machen Arbeit. Die sollen Fragen stellen, die sollen Dinge hinterfragen. Die brauchen, weiß nicht, für ihr komisches Praktikumheft was für einen Bericht. Die sollen Angebote machen, wo du ja einfach viel zubuttern musst. Ja. Also wenn eine Kollegin ein Angebot macht, dann fragt die mich vielleicht nach was, aber ich muss ihr nicht die Grundsätze vom Morgenkreis erklären.
Ja.
Und es gibt einfach Praktikanten, die natürlich das Wissen nicht haben.
Und auch lernen wollen, ne?
Genau, und denen muss man den Raum geben zu sagen, ich nehme die Zeit, sage dir, du, die und die Kombination ist schlecht, das und das hatten wir schon in der Art, vielleicht wandelst du das ab. Oder weiß nicht, das Buch ist zu lang. Vielleicht kann man was anderes draus machen. Benutzt doch ein Kamishi bei. Das sind ja alles Sachen, die hast du nur, wenn ich mich auf die Praktikantin einlasse. Hm. Das geht natürlich nicht, wenn ich, weiß nicht, 15 Krippenkinder alleine mit dir habe.
Ja.
Oder 13. Ist ja fast egal.
Du hast ja auch einen Auszubildenden, den du selber anleitest.
Ja.
Ihr habt offiziell eine Stunde in der Woche?
Es gibt zwei Anleitungsstunden im zweiten Lehrjahr. Es ist in Berlin so geregelt, dass du im ersten Lehrjahr 3 hast, im zweiten 2 und im letzten 1.
Und wie viel findet tatsächlich statt?
Also wir waren eine Zeit lang mal sehr viel besser. Jetzt muss ich sagen, ist es wieder schwieriger geworden, sich wirklich auch hinzusetzen. Hm. Viel läuft zwischen Tür und Angel. Und in dieser Zeit ist natürlich auch so eine Selbstlernphase mit drin. Also gerade wenn es darum geht, mach mal ein Angebot, bereite was vor.
Ja.
Das soll auch in dieser Zeit einfach passieren oder die Reflexion soll da passieren. Und das ist nicht so viel. Also auch 2 Stunden ist nicht viel. Zumal du die ja meistens wirklich gefühlt, hier setzt euch mal 2 Stunden zusammen. Es wäre ja viel sinnvoller zu sagen, weiß ich nicht, du setzt dich jeden Tag eine halbe Stunde hin und sagst, wie sieht's aus? Was war gut, was war nicht gut? Wo hast du dich allein gelassen gefühlt? Was brauchst du?
Komplett die Zeit.
Das geht halt nur zwischen Tür und Angel.
Intensität.
Und dann ist es aber auch schwer, für mich war das auch schwer in der Ausbildung, wenn wir dann so ein Gespräch hatten und dann war es so, ja, also Montag vor 2 Wochen, da war doch die und die Situation.
Habe ich genau so auf dem Schirm.
Genau.
Ganz detailreich.
Im Gefühl bin ich da drin. Also wenn es nicht was Dramatisches war, ich weiß noch, dass bei der einen, da gab es dann diese Geschichte, ja, du hättest den ganzen Tag nichts gemacht, du warst nur mit dem Kind am Tisch. Und es stimmt auch, aber dieses Kind, das war ein Integrationskind, hatte in der Schule einen Nervenzusammenbruch. Nicht den ersten, hat es ein paar gehabt. Und die schrie halt dann. Also die hatte schwere autistische, ich glaube schon nicht mehr Züge. Ich glaube schon, dass das eine schwere Form von Autismus dann wurde, dahingehend war. So. Und ja, ich saß die ganze Zeit am Tisch und ich fand es so schade, dass mir das 2 Wochen später, weil ich konnte überhaupt nicht mehr drauf eingehen.
Ja.
So, man hätte auch mit mir an dem Tag sagen können, weil mir ging es auch nicht gut in der Situation, weil ich völlig überfordert war mit diesem Kind und gefühlt hatte, ich bespaß die jetzt einfach nur, bis die abgeholt wird oder ich gehen darf. So, Hauptsache, die schreist nicht mehr. Aber ja, ich finde, ja, es ist wenig Zeit für Anleitungen, für adäquates Arbeiten und auch fürs Reflektieren.
Aber dann sollen wir geeignete Erzieher ausbilden, ne? Ohne die richtigen Rahmenbedingungen.
Und ich finde, bei Auszubildenden ist es oft noch schlimmer. Also ich sehe das bei uns jetzt auch, ich habe das bei mir auch so erlebt, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, dass es ganz schnell so ist, dass man ganz viel Verantwortung bekommt, weil du bist ja immer in Anführungsstrichen da und ja, du wirst es schon hinkriegen.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe angefangen, ein FSJ zu machen, als ich neu in der Kita angefangen habe. Und es waren 37 Stunden in der Woche. Selbst da wurde mir alles an Aufgaben gegeben. Ich glaube, ich durfte sogar Kinder wickeln.
Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Da sollte eigentlich mehr Zeit sein, um als Praktikant oder als Auszubildender sich darauf einzulassen. Aber von mir wurde auch ganz viel verlangt. Und ich weiß auch, dass von den Auszubildenden, die wir jetzt haben, also Spätdienste verlangt worden sind, natürlich nicht alleine, aber der eine musste ja auch irgendwie viel in der Gruppe übernehmen. Ja. Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil sie eigentlich in einem Lernprozess sein sollten. Und ich wünsche mir immer gute und sensible und vor allen Dingen auch aufmerksame Erzieher.
Werden Auszubildende in den Personalschlüssel eingerechnet, offiziell?
Also ich habe letztens gehört, dass du tatsächlich nur den Ausbildungsvertrag, also wenn du eine berufsbegleitende Ausbildung, so rum heißt es, wenn du das machst, hast du einen Vertrag mit der Kita und einen auszubildenden Vertrag mit der Schule. Das heißt, du bist in der Kita also du hast einen normalen Arbeitsvertrag, keinen auszubildenden Vertrag. Ich weiß nicht, ob das generell so ist und ob das stimmt. Falls da jemand was weiß, kann der gerne mal sich bei uns melden. Aber da war ich dann auch überrascht. Es macht wohl Sinn, also rein rechtlich macht es Sinn, weil es so gedacht ist, dass wenn du das Jahr nicht bestehst oder abbrichst, dann läuft dein Vertrag aus. Die gehen immer nur für ein Jahr. Das mag für den Arbeitgeber ja cool sein, aber ich dachte mir auch so, was bedeutet denn das jetzt für einen Schlüssel? Weil vielleicht kommt dann dieser... Dann kommt dieser schräge Personalschlüssel ja doch vielleicht wieder hin.
Oh, jetzt macht das Sinn bei uns in der Kita. Wir sind da auf einer ganz heißen Spur.
Ich fürchte auch. Wie ist denn das? Glaubst du könntest, wenn dir sowas passiert, also sowas wie in diesem Fall auch mit diesem Ende, noch weiter mit Kindern oder in der Kita arbeiten?
Sehr unschöne Frage, definitiv.
Gern geschehen.
Voll gerne, ne? Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Also jetzt auch, seit wir uns so intensiv mit diesem Fall beschäftigt haben, bezweifle ich, dass ich darauf noch dann Lust hätte oder genug Mut. Wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich würde auch sehr an mir zweifeln.
Also alles hinterfragen. Ich glaube, das wäre kein entspanntes Arbeiten mehr, weil jeder Schritt irgendwie, ja, dass du dir einfach Gedanken machst, kann ich das jetzt so machen oder nicht, ne?
Genau, also ich glaube auch tatsächlich, das würde bei mir Ängste schüren. Also ich hätte wahrscheinlich vor allem Angst. Also je nachdem, wo das passiert, Ausflüge würde ich nie wieder machen. Aber ich könnte mir halt nicht vorstellen zu sagen, jo, ich gehe jetzt am nächsten Tag dahin und läuft schon.
Oh, ich glaube, du wirst dann auch einfach so ein bisschen helikoptermäßig. So, also ich kann mir das richtig vorstellen. So, du siehst irgendeine Gefahr, ist jetzt wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber du siehst irgendwas, wo aus weiter Entfernung eine Gefahr darstellen könnte. Okay, wir biegen woanders ab.
Ja.
Nicht mit mir.
Und wahrscheinlich machst du dann Fehler, weil du die ganze Zeit so fixiert bist.
Überfixiert.
Andererseits denke ich mir halt auch, also ja, die psychische Geschichte ist eine Sache, aber auch das muss ja gesellschaftlich was mit dir machen. Also wenn, da war es ein relativ kleiner Ort, ich weiß nicht, wie es hier ist. Wir leben ja in einer großen Stadt, wir sind in Berlin. Hier ist alles ein bisschen anonymer. Trotzdem, also ich kann zumindest sagen, da wo wir arbeiten, gefühlt kennt da auch jeder jeden. Ja. Also du schmeißt einen Namen in den Raum und irgendwie sagen 10 Leute, ach ja, die kenne ich auch.
Ja, wahrscheinlich musst du, wenn, würde ich ans andere Ende von Deutschland oder in ein anderes Land
ziehen. Genau, also wenn du überhaupt noch arbeiten kannst, aber dann ist halt wirklich so dieses, ist ja so ein gesellschaftlicher Tod einfach auch für dich. Mhm. Also ich glaube, der Teil, der damals davor dann noch existiert hat, der ist da auch mit weg.
Falls du überhaupt noch arbeiten darfst danach.
Genau. Die beiden Erzieher in dem Fall zum Beispiel, die hatten das ja so, dass sie beide natürlich mit schweren psychischen Beschwerden zu kämpfen hatten und dann nach dem Urteil aber noch Berufung eingelegt haben. Da ging es ja darum zu klären, ob das wirklich ihr Fehlverhalten war oder ein tragisches Unglück. Ich glaube, man muss dazu nochmal sagen, wie du sagst, ob man noch arbeiten kann. In sozialen Berufen für uns ist es unmöglich, mit einem Eintrag im Führungszeugnis noch einen Job zu bekommen.
Du hast ja keine andere Wahl, als in Berufung zu gehen.
Und ich könnte mir aber auch gut vorstellen, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch kurz machen, du hast diesen Moment und du willst vielleicht einfach, dass dir der Richter sagt, nee, du bist gar nicht voll schuld, das war ein Unfall. Einfach nur, um diese Last
zu haben. Genau. Von jemand anderem, der da eine neutrale Rolle hat. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur das.
Und ich kann es so gut verstehen, dass mir jemand dann sagt, ey, du warst es nicht.
Ja, zumal die natürlich auch genau das Gegenteil an Feedback zu Genüge bekommen haben von den Eltern, von jeglichen Seiten. Mhm. So, du hast fahrlässig gehandelt oder ihr habt fahrlässig gehandelt, ihr seid schuld.
Und wie gesagt, es ging ja auch böse durch die Presse.
Ja.
Und die Frage ist zum Beispiel, also hast du noch was anderes gelernt?
Nein.
Ich auch nicht. Ich habe in vielen Jobs gearbeitet nebenbei, aber so der Job, mit dem ich mein Geld verdiene, seitdem ich gefühlt 18 bin, ich glaube tatsächlich seitdem ich 18 bin, ist dieser hier. Ich wüsste nicht, was ich jetzt machen soll.
Ja, tatsächlich ja auch schon seit ich nach Berlin gezogen bin, in der Kita arbeite, sei es FSJ-Ausbildung, jetzt fertig gelernt, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, zwar ich ja noch babysitten gehe nebenher.
Ob du das noch könntest?
Würde ich dann wahrscheinlich dann ja auch nicht mehr können.
Ja.
Ist mir ein zweites Standbein aufbauen. Podcast?
Das rettet dann alles. Ab jetzt sind die Kinder nicht mehr sicher.
Schaltet ein, damit wir uns ein zweites Standbein aufbauen können. Nicht, dass wir mit einem Bein im Knast stehen müssen.
Das ist ja auch so ein berühmter Satz, dieses, du bist mit einem Bein im Knast. Das kriegst du ja wirklich in der Schule vorgebetet. Und das stimmt ja nur zum Teil.
Mhm.
Weil, also die Statistik sagt ja, wir und unsere Statistiken, dass tatsächlich 9 Erzieher in Deutschland im Jahr in den Knast wandern.
Aber
die meisten eben nicht wegen Fahrlässigkeit, sondern wegen tatsächlich vorsätzlichem Fehlverhalten. Und hier reden wir oft von missbräuchlichen Verhältnissen. Wir reden von nicht gemeldeten Kinderschutzfällen. Also Dinge, wo du einfach sagst, okay, da hat halt...
Ein bisschen andere Schiene.
Da hat jetzt wirklich jemand das auch drauf angelegt. Eine der beiden Kolleginnen damals hatte den trauernden Eltern auch ein Gesprächsangebot unterbreitet. Die haben abgelehnt. Verstehe ich auch.
Ja.
Also ich finde natürlich total richtig und wichtig zu sagen, ich bin hier.
Ich denke mir auch, ich möchte nicht mit dir reden, aber zu wissen, dass du es mir anbietest, mit mir darüber nochmal zu reden, ist ja auch schon mal was, ne?
Ich denke, du musst es auch anbieten mit der Konsequenz, dass du dir alle möglichen in Deutschland gepiepsten Worte anhören müsstest. Aber ich verstehe auch, wenn die sagen, ich möchte mit der Person nicht in einem Raum sein.
Ja.
Weil sie haben halt ihr Kind verloren. Und das aufgrund von...
Vollkommen legitim, definitiv, ja.
Das Ergebnis vor dem Berufungsverfahren lautete 10 und 11 Monate Bewährung. Hier wurde noch ein Unterschied gemacht wegen der weniger langen Berufserfahrung von der einen Kollegin. Nach der Berufung waren es dann für beide 10 Monate auf Bewährung.
Weißt du, wie unterschiedlich die Berufserfahrung der beiden war, zufällig?
Oh, ich glaube, die eine war recht frisch, wobei wir mit recht frisch, glaube ich, auch bei 1 oder 2 Jahren schon waren. Und die andere hatte, glaube ich, schon eine zweistellige Zahl.
Ah, okay.
Also da, glaube ich, die war um 10 Jahre oder sowas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
Alles gut.
Die Eltern haben natürlich, also die Eltern vor allen Dingen von dem verstorbenen Kind, empfanden die Bestrafung viel zu gering. Auch das kann ich gut verstehen, aber ich muss sagen, es gibt keine gerechte Strafe dafür. Auch die weiteren Konsequenzen, den Arbeitsplatzverlust, den beide natürlich hatten, die psychische Belastung und auch die Schuld, die beide sich geben müssen, werden nichts daran besser machen. Eine der Kolleginnen hat danach, nach einiger Zeit, angefangen, weiter im sozialen Bereich, allerdings in einer ganz anderen Landschaft mit älteren Klientel zu arbeiten. Die andere hatte noch einen weiteren Schicksalsschlag und verstarb dann schließlich relativ jung an einem Hirnschlag.
Das ist auch so übel. Als Konsequenz aus der ganzen Geschichte, ne?
Und ich glaube auch das, also diesem Mädchen hat es nicht geholfen. Ja. Also auch da muss man sagen, selbst wenn man gesagt so ganz gehässig, naja, jetzt ist sie auch, ja, das hat dem kleinen Mädchen und den Eltern nicht geholfen.
Hilft keinem weiter, ne?
Und das Schlimme ist, es schützt ja nicht mal irgendjemand danach. Sondern es ist einfach nur noch eine Tragik, die auf diesen Fall mit draufkommt.
Ja, ich weiß nicht. Es sind halt auch so viele Dinge, die man irgendwie anders hätte machen können, sollen, müssen.
Oh ja.
Ganz im Ernst, das, was mich so triggert an der Geschichte, ist, dass das Kind oder die 2 Kinder, die verloren gegangen sind, ich meine, die waren 2 Jahre alt. Das Kind, was verstorben ist, hatte 4 Monate Kita-Erfahrung. Also ist noch gar nicht richtig angekommen. Ich meine, du hast auch mal in der Krippe gearbeitet. Wie lange dauern Eingewöhnungen in der Regel?
Naja, vor allen Dingen, also wenn du sie dann mal eingewöhnt hast, dann werden sie krank, dann kommen Ferien. Also wenn du sagst 4 Monate, da ist ja immer irgendwas dazwischen, ein Ferientag, ein Brückentag, wo die dann nicht da sind. Also ja. Da ist ja nicht, es ist ja nicht reine Kita-Zeit.
Ja, gerade die Kinder, die unter 2 Jahren in der Regel eingewöhnt werden, da dauert das ja länger.
Und die sind also, ja auch häufig krank, weil diese berühmten Kita-Keime sie überfallen.
Oh ja. Wir kennen es. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Laut den Angaben geht die Gruppe jede Woche 1 bis 2 Mal in der Woche zu irgendwelchen Ausflügen und sind unterwegs.
Meinst du, da wird man vielleicht nachlässiger?
Na, an sich müssten die ja schon sehr geschult sein, also auch die Kinder, dass die wissen, die und die Regeln gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die Regeln sitzen, dass man als Erzieher dann halt auch einfach ein bisschen unvorsichtiger wird. Ja. Aber ist halt die Frage, welcher Maßstab. Also welchen Maßstab nimmt man, um zu sagen, ja, die sind so safe, die kennen sich aus, da kann ich ein bisschen lockerer lassen.
Ich habe es gerade überlegt, ob es auch vielleicht dann ist, dass man sagt, ach komm, wir haben es jetzt, weiß nicht, 10 Mal gemacht und den Kindern vielleicht mehr zutraut, als man sollte.
Ja, vor allem gerade wenn das so eine große Gruppe ist, super unterschiedliches Alter, super unterschiedliche Charaktere. Und wenn man die dann vergleicht, was man ja eigentlich eh nicht machen sollte. Aber ja, da geht das, glaube ich, ziemlich schnell, dass man Kindern, denen man eigentlich noch nicht so viel zutrauen sollte, zu viel zutraut.
Vor allen Dingen, wenn sich so Dynamiken, also vielleicht ist das eine Kind ein Kind, was eigentlich super gut mitmacht und weiß genau, wie es ist, hat aber an dem Tag die Freundschaft zu einem anderen Kind geschlossen, ja. Was halt wirklich noch jede Blume am Straßenrand sieht. Was ich auch sehr seltsam fand, war ja dieser Vorwurf, sie wären zwar am Tag vorher da gewesen, aber gleichzeitig stand im Raum, sie würden den Platz nicht genug kennen. Also, was soll mir das sagen? Gut.
Was soll das bedeuten?
Ja, ich habe verstanden, es soll so sein, dass wir jetzt immer die Plätze vorher auskundschaften.
In der Arbeitszeit oder in deiner Freizeit?
Machst du das nicht in deiner Freizeit?
Doch, ich habe noch 1 Stunde Vorbereitungszeit. Da gehe ich dann immer auf diverse Spielplätze und schaue einmal in der Woche nach, ob da zufällig neue Gefahren dazu gekommen sind, seit wir das letzte Mal da waren. Kennt jeder von euch, oder?
Man hat ja auch in der Vorbereitungszeit nichts anderes zu tun.
Das machst du ja alles um die Kinder herum.
Und ich denke mir halt wirklich, wie du gerade sagst, heißt es jedes Mal, bevor ich jetzt auf den Spielplatz gehe, das muss ich das... Das
könnte sich ja verändert haben.
Genau.
Oder reicht es, wenn ich den Platz einmal kenne?
Ja.
Wahrscheinlich nicht. Also, komm, wir leben in Deutschland, als ob.
Also da muss ich auch sagen, also den Vorwurf mag ich mir nicht gefallen lassen, wenn man ganz oft einfach an Orte geht, die man vielleicht noch nicht kennt. Oder nicht komplett kennt oder sagt, oh, da war ich schon mal gewesen.
Aber das ist 3 Jahre her, mit einer ganz anderen Gruppe.
Also dafür ist
Baustelle,
nicht.
Seitdem wachsen da Brennnesseln überall, wusste ich nicht.
Ja, ist
aber
ein Fuchsbau.
Aber damals war es ja auch nicht so, ne?
Es kann ja auch sein, dass dann Fuchsbau dazugekommen ist, ja. Und huch, da fällt ein Kind rein.
Ups.
Was ja auch ein großer Fokus war, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass den Vorwurf muss man sich gefallen lassen, war dieses stille Zählen. Als Reaktion auf diesen Vorfall kam dann die Regierung damals des Bundeslandes auf die Idee, ein 19-seitiges Handout auszuteilen, wo unter anderem drin vorgeschrieben ist.
Absolut in Deutschland.
Ja, das ist wirklich.
Wie deutsch möchtest du sein? Ja.
Und da heißt es dann drin, ja, es ist vorgeschrieben, dass wir jetzt laut durchzählen müssen. Ich denke, trotzdem kann es zu Fehlern kommen, wenn man nicht darauf achtet, dass die Kinder irgendwie an einem Fleck sind. Weil wenn die sich bewegen, das ist wie Schafe zählen oder Ameisen zählen. Try, aber you will never fail.
Das ist auch nur die Hälfte der Arbeit irgendwie wichtig.
Ja.
So. Hauptsache laut, der Rest ist egal.
Es ist wirklich wie Ameisen zählen. Try, but you will never win. Im Nachhinein muss ich auch sagen, das hat mir echt alles so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, was danach kam. Diese Politiker, diesen riesigen Aufschrei gemacht. Du hast jetzt schon erzählt, was es für die Personalschlüssel bedeutet hat. Dann gibt es dieses Handout. In dem speziellen Fall wurde diese Tongrube abgesperrt.
Die aber jetzt lustigerweise, jetzt ist sie wieder offen, ne?
Genau. Und ja, okay, ich glaube, diese Kinder dieser Kita werden nie wieder auf diesem Platz spielen, weil das ein Trauma für wahrscheinlich Leitung und Co. ist.
War das nicht auch so, dass man von der Kita da nicht mehr hinkommt?
Nein, man kommt nicht an diese Tongruppe, man kommt auf jeden Fall nicht mehr ran. Allerdings denke ich mir, Ja, ist schön, dass die Kita-Kinder dieser Kita da jetzt nicht mehr hingehen. Aber Klein Erna, die mit Paulchen spazieren gehen, können da noch ran. Und
aber die sind ja nicht so relevant, weil da tragen ja nur die Eltern die Verantwortung und nicht die Erzieher.
Ja, und weiß ich nicht, wenn da
ein Tier reinfällt. Bei Tieren sind die keiner verantwortlich.
Ja, also der Hund, ach komm, Pferd, Maus, Katze. Alles und klar. Da denke ich mir einfach, hä, ihr habt verstanden? Irgendwie war das eine Gefahrenquelle. Und dann denkt ihr euch gleich im nächsten Satz, ach naja, wird schon gut gehen.
Wird schon gut gehen.
Hat nicht funktioniert beim ersten Mal, liebe Regierung. Hat schon da nicht funktioniert. Und na klar, also an sich muss man auch einfach sagen, da passiert ein Unglück. Und wie du sagst, es ist so deutsch. Wir schreiben erstmal 19 Seiten auf.
Und nennen sie Anleitung.
Genau, wir nennen das ganze Ding auch noch Handlungsanleitung. Es gibt ja alles, Anleitungen für Erzieher. Und das drückst du dann dem Erzieher in die Hand. Und das liest er vielleicht oder vielleicht noch nicht. Oder es wird in irgendeinen Ordner abgeheftet, am besten noch beim Träger und schimmelt da vor sich hin. Und ich denke mir, okay.
Das ist da, wie mit so Kita-Konzeptionen, ne?
Du musst die einmal
lesen und
stattdessen wieder. Aber, dass da einfach jemand sagt, okay, wir haben hier beim Senat oder wo auch immer was ausgearbeitet und gehen durch die Kitas durch und sensibilisieren die Kollegen und sagen, guck mal, wir sind hier durch euren Kiez gelaufen, das, das und das sind Gefahrenquellen. Wie macht ihr Ausflüge? Nein, ihr müsst ein Handy mitnehmen, ihr müsst eine Liste mitnehmen. Was macht ihr im Notfall? Da hätte man so viel mehr reinmachen können, hätte so viel mehr Verantwortung wirklich an Erzieher auch geben können und sagen können, du, das macht ihr nicht mehr. Ja. Das mag sein, dass es 30 Jahre gut gegangen ist, aber wir sagen jetzt nein.
Mal halt nicht.
Und es ist halt nicht nur, das ist die Zahl ist das 31. Mal, aber hinter der Zahl steht ja ein Leben. Und nicht nur eins, also das Leben von diesem Kind ist ja in dem Fall ruiniert. Das von zwei Kollegen, das wahrscheinlich auch von den Praktikanten. Ich gehe davon aus, von dem zweiten Kind, hoffentlich kann die sich ja nichts erinnern. Die Eltern, also da ist ja so viel mehr Tragik. Und ich denke mir halt, das hätte man vorher abklären können. Mir ist vor allem auch eine Bezeichnung dabei im Ohr geblieben, und zwar pflichtwidriges Augenblicksversagen. Ich denke, das ist wirklich ein erschreckend treffender Begriff. Es macht so deutlich, dass guter Wille und der Wunsch, das Richtige zu tun, nicht immer ausreicht.
Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort, Sandra. Wir hoffen, euch hat unsere erste Folge gefallen und das Thema hat euch auch so berührt wie uns. Solltet ihr auch in einer Kita arbeiten, hoffen wir, dass das nie ein Thema für euch sein sollte. Und wenn das Personal dünn ist, scheut euch nicht davor, das immer wieder nach oben, also Leitung oder Träger hin, anzusprechen. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet zu unserer nächsten Folge. Bis dahin schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort findet ihr uns unter antipädagogik.podcast.
Tschüss!